Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Sonntag ist ein Abschnitt aus Markus 1, dort ab Vers 40, vorgesehen. Dort lesen wir: Und es kam zu ihm, zu Jesus, ein Aussätziger. Der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich und sprach zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen, so dass Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten, doch sie kamen zu ihm von allen Enden. Amen. Liebe Gemeinde, unser Bibelwort heute kommt relativ unscheinbar daher. Unter den zahlreichen Heilungswundern, die Jesus im Neuen Testament an Einzelnen bewirkt, ist unser kleiner Abschnitt eben eins. Und trotzdem hat es diese Geschichte in sich. Sie zeigt nämlich wie kaum eine andere, was für Jesus Priorität, was für ihn Vorrang und Vorfahrt hat, was ihm wichtig und wichtiger ist. Und da Jesus heute noch derselbe ist, bin ich davon überzeugt, dass diese seine Prioritäten heute noch genauso gelten wie damals. Deshalb lohnt sich ein genaueres Hinsehen sehr. Eine Priorität, ein erster Vorrang, der für Jesus offensichtlich eine große Bedeutung hat, lese ich aus unserem Abschnitt heraus. Martin Luther hat unser deutsches Wort Aussatz von Aussetzen maßgeblich geprägt. Damit traf er genau, was damals zur Zeit der Bibel Sache war. Ein Aussätziger war nämlich ein Ausgesetzter. Ein Aussätziger galt im Judentum als lebendig tot. Er durfte Jerusalem, die Stadt, wo Gott wohnte, überhaupt nicht mehr betreten. Er war von Gott ausgeschlossen. In die Synagogen, also in die Gotteshäuser der Dörfer und Städte, durfte ein Aussätziger unter Umständen noch, aber darin hatte man extra Käfige eingerichtet. Da drin konnte ein Aussätziger immerhin noch dem Wort Gottes zuhören. Er sollte ja seine Schuld endlich einsehen. Denn von Aussatz meinte man zu wissen, dass die Krankheit eine besondere Strafe Gottes für Verleumdung und Hochmut war. Vielleicht zeigte der Aussätzige ja endlich Reue, wenn er dort im Käfig saß, und Gott gab ihm dann noch eine Chance. So war die Denke. Aber Menschen, die einen Aussätzigen heilen konnten, hatte es seit Elisas und Naemans Zeiten, also seit über 800 Jahren, in Israel nicht mehr gegeben. So war man ziemlich sicher, dass die Menschen in ihrem Ausschluss von Gott und von Menschen sterben würden. Sie mussten ja sonst außerhalb der Ortschaften hausen und waren dazu verpflichtet, sich alle Gesunden, auch ihre engsten Familienangehörigen, mit unrein rufen, sogar selbst vom Leib zu halten, vollkommen isoliert. Und was geschieht jetzt hier? Jesus durchbricht diesen Totalausschluss. Und zwar sichtbar und spürbar. Er tut, was kein Jude normalerweise tat. Er berührt den Aussätzigen trotz Ansteckungsgefahr und stellt damit dessen Verbindung zum Leben, ja zum Leben in Person, wieder her. Er praktiziert Inklusion in seine wunderbare Gemeinschaft und holt den Mann auch zurück in die Gemeinschaft seiner Angehörigen und in die Gemeinschaft mit Gott. Gehen wir davon aus, dass das Jesus heute noch so genau praktizieren will. Und dass er auch will, dass seine Nachfolger, dass wir ihm dabei in die Hand arbeiten, dann ist das eine seiner größeren Prioritäten, dass Menschen, die ein körperliches oder seelisches Handicap haben, Heimat finden bei Jesus, Heimat finden in seiner Gemeinde. Ein Junge aus der 9. Klasse, er stottert, hat kein Selbstbewusstsein und gilt immer als der kleine, dumme Bruder, denn der Größere war am Gymnasium. Und dann geschah es bei einer Funkbude. Man traf sich abends, um miteinander eine christliche Radiosendung zu hören. Irgendeiner hatte den Stotterer dazu eingeladen, ohne Rücksicht, dass er selbst auf dem Gymnasium und der andere eben nicht auf dem Gymnasium war. Und nun passierte was Besonderes. Was da in dieser Radiosendung gesagt wurde, traf die ganze Sehnsucht dieses Jungen. Dass Jesus ihn liebt und mit ihm zu tun haben will, eine gute Geschichte mit ihm vorhat. Was tief in ihm an diesem Abend begann, ergriff den ganzen Menschen. Das Stottern wurde besser. Der Mut kam. Er lernte nach etlichen Fehlversuchen einen Beruf, wechselte später sogar in den hauptamtlichen Dienst als Diakon. Seine Lebensgeschichte wurde gut. Solche Sachen haben, wie wir an unserer Geschichte sehen, bei Jesus Priorität. Mit ihm sollten wir mit dabei sein und Menschen, wo immer wir können, Heimat bei uns und Heimat bei Jesus gewähren. Eine zweite Priorität, ein zweiter Vorrang markiert unsere Geschichte. Nicht unser Wunsch, sondern sein Wille hat Priorität. Nicht unser Wunsch, sondern sein Wille hat Priorität. Ich weiß sonst keine Geschichte im ganzen Neuen Testament, in der der Hilfesuchende so klar in seiner Bitte ist, wie dieser hier. Willst du, so kannst du mich reinigen. Willst du, so kannst du mich reinigen. Dabei steckt in dem Willst du keinerlei kleingläubige Einschränkung seiner Erwartung Jesus gegenüber. Wie etwa bei jenem anderen Mann im Markus-Evangelium, der Jesus fast schon herablassend bat, kannst du was, dann hilf uns. Das klingt ganz anders. Dieser aussätzige Mann hier hatte vollstes Vertrauen in Jesus und die größte Erwartung. Das merkt man schon daran, dass er vor Jesus auf die Knie ging. Dazu muss man wissen, dass ein Jude seit alters vor keinem Menschen, vor keiner Menschenseele auf die Knie geht, sondern nur vor Gott. Das heißt, dem, welchem ich da gerade begegne, dem traue ich zu, dass er der Messias, dass er Gottes Sohn ist. Vor Gott geht man auf die Knie. Eine größere Erwartung gibt es gar nicht. Aber er wusste, dass ihm ein Haltesignal gesetzt ist, nämlich dass Jesu Willen und Gottes Willen Priorität hat vor unseren Wünschen. Ich habe es schon öfter gesagt und sage es wieder, weil es mich immer wieder in meinen eigenen Gebeten beschäftigt. Die ersten Missionare, die zu uns ins wilde Germanien kamen, haben das germanische Wort für Gebet, das sie bildeten, von Bitte abgeleitet. Das gab es bei den heidnischen Germanen. Eine Bitte muss man auch unter Menschen nicht umsetzen, wie einen Befehl. Genauso und noch viel mehr ist Gott frei, unseren Bitten zu entsprechen oder nicht, oder auch anders auf unser Gebet zu reagieren, als wir es erwarten. Dass Jesus sofort merkte, wie viel der Aussätzige vom Beten und Bitten kapiert hatte, merkt man daran, dass er sie wortgleich wiederholt. Er bestätigt, dass diese Bitte richtig gesprochen ist. Ich will, sagt er, sei rein. Ich will, sei rein. Gott hat ein Recht zu wollen oder nicht zu wollen, was wir bitten. Viel Frust im Zusammenhang mit dem Gebet hängt vermutlich daran, dass wir uns darüber nicht mehr im Klaren sind. Die Reformatoren haben immer gesagt, wo und wann es Gott gefällt, antwortet er. Wann und wie er will, beantwortet er unsere Gebete. Sein Wille hat Priorität vor unseren Wünschen. Als der kenianische Theologe Samuel Kabue mit 16 Jahren erblindete, war dies nach seinen eigenen Worten ein furchtbarer Schicksalsschlag. Im Vertrauen auf Jesus betete er selbst, seine Familie und seine Freunde inständig um Heilung von dieser Erblindung. Und in Nairobi, seiner Heimatstadt, ging er mehrmals zu großen Heilungsveranstaltungen. Aber nichts geschah. Zunächst grübelte er über seine eigenen Fehler, woran liegt's, dass ich nicht gesund werde, trotz meiner Gebete. Dann wurde ihm nach und nach klar, dass er als blinder Mensch nicht nur Defizite hat, sondern auch Fähigkeiten und Gaben, die Gesunde nicht haben. Er trat in die Leitung eines Netzwerkes von Menschen mit Behinderungen für Menschen mit Behinderungen. Offensichtlich ist sein Dienst als Betroffener das, was anderen Betroffenen als besonders ermutigend wahrnehmen. Offensichtlich war es das, was Gott in seinem Fall wollte. Einen dritten Vorrang lese ich bei Jesus heraus. Nicht seine Wunder, sondern seine Worte haben Vorrang, haben Priorität. Vielleicht haben Sie es vorher rausgehört, wie Jesus diesen geheilten Mann förmlich bedroht, anfaucht. So stark ist das Wort, das hier steht. Er nimmt ihn richtig vor die Brust, sag's aber nicht weiter. Warum denn? Unmittelbar vor unserem Abschnitt trifft Jesus die überraschende Aussage, als ihn Petrus zu weiteren Wunderheilungen nach Kapernaum zurückholen will, wo das Dorf voll ist von Leuten, die von ihm Heilung wollen. Dort drängen sie sich nach ihm. Doch Jesus sagt einfach dem Petrus gegenüber, lasst uns jetzt woanders hingehen, dass ich auch dort predige. Denn dazu bin ich gekommen. Das ist offensichtlich seine Priorität, sein Vorrang vor dem Wunder. Und er möchte unter allen Umständen vermeiden, dass Menschen nicht mehr Gottes Wort von ihm hören können. Nun hielt sich der geheilte Aussätzige ja nicht an Jesu Anweisung. Vielleicht war er einfach zu glücklich. Vielleicht konnte er ja auch gar nicht anders. Er wurde ja auch danach gefragt, was an ihm Wunderbares geschehen ist. Auf jeden Fall findet Jesus von dieser Geschichte an keinen Marktplatz mehr. Drüben, der Marktplatz. Keinen Marktplatz mehr in den Dörfern und Städten von Israel, wo er reden konnte, weil die Orte die Menschen nicht mehr fassten, die ihm zuströmten. Der Marktplatz hat nicht mehr gereicht. Von jetzt an musste er in einsame Gegenden, um dort die Massen der Menschen um sich zu versammeln. Wenn Jesus heute noch der gleiche ist, dann will er heute auch noch vornehmlich das eine, dass seine Worte und seine Lehre wie ein Leben gelingt und zum Himmel führt, den Vorrang hat. Dass seine Worte und seine Lehre wie unser Leben gelingen kann in der Verantwortung vor Gott und vor Menschen und wie es zum Himmel führt, dass dieses Wort den Vorrang hat, vor allen Wundern. Bei einem Hausbesuch empfing die alte Frau den Gemeindepfarrer mit den Worten: Herr Pfarrer, wissen Sie, zu wem Sie gekommen sind? Zu einer Strafgefangenen. Dann erzählte sie ihre Geschichte. Sie war als Arztfrau und Mutter von 3 Kindern wegen angeblicher Spionage in der DDR zu 15 Jahren Haftstrafe verurteilt worden. Als sie eines Tages nach unzähligen Verhören nicht einmal mehr wusste, wie sie hieß, so hat man sie in die Mangel genommen, wäre sie fast verrückt geworden. Und damals, jetzt, in dieser Situation, erinnerte sie sich an die Kirchenlieder und an die Bibelworte, die sie im Konfirmandenunterricht gelernt hatte. Sie fing an, sie in ihr Gedächtnis zurückzurufen. Bald hatte sie einen Schatz von Gottesworten und konnte damit auch andere Frauen im Gefängnis aufrichten und trösten. Diese Worte waren in dieser Situation genauso wichtig wie die tägliche Nahrung dort im Gefängnis. Zum Überleben waren sie fast noch wichtiger. Die Worte Jesu haben Priorität. Noch ein letzter Punkt. Nicht das Vorläufige, sondern das Endgültige hat Vorrang. An anderer Stelle, nämlich in Markus 9, Vers 9, verbietet Jesus auch seinen Jüngern, das erlebte Wunder weiterzuerzählen. Hier versehen mit einer aufschlussreichen Zeitangabe. Sie sollten davon nichts weitererzählen, bis der Menschensohn, nämlich Jesus, von den Toten auferstanden sein würde. So lang sollten sie warten. Nicht einzelne Wundertaten Jesu, sondern das, was uns rettet in Zeit und Ewigkeit. Jesus Sieg über die schlimmsten Menschheitsgeißeln, sein Sieg über die Schuld am Kreuz von Golgatha und sein Sieg über den Tod an Ostern sollten im Mittelpunkt der Botschaft stehen, die von ihm um die Welt gehen sollte. Nicht das, was nur vorläufig hilft. Wenn ich von einer Grippe genese, sondern was endgültig rettet, war ihm offensichtlich das Wichtigste. Ein 5-jähriger Junge kommt mit leichtem Fieber, bekommt leichtes Fieber, das fünf Tage nicht weicht. Der Arzt hat einen schlimmen Verdacht, das Kind könnte Leukämie haben. Der Verdacht bestätigt sich. Obwohl sich 6000 Menschen in ganz Oberbayern, wo das Kind zu Hause ist, für eine Knochenmarkstransplantation typisieren lassen, wird kein geeigneter Spender gefunden. In dieser Situation liest die Mutter eine Broschüre von Inge und Rainer Wende. Frau Wende leidet selbst an Leukämie. Nun telefonieren die beiden Frauen täglich, die Mutter und Frau Wende, beten für das Kind und ringen um Frieden. In dieser Zeit spricht die Mutter mit ihrem Sohn ein einfaches Kindergebet. Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir. Das Erstaunliche geschieht, der Junge hat von diesem Zeitpunkt an keine Weinkrämpfe mehr. Er sagt, Mama, Jesus ist bei mir, nun habe ich keine Angst mehr. Auch eine Übertragung von Stammzellen der Mutter bringt keine Besserung mehr. Das Kind fällt ins Koma und stirbt. Doch hat sich auch das Leben der Mutter in dieser Zeit verändert. Im Rückblick bekennt sie, sie habe nur durch Jesus Christus diese schwere Zeit in dieser Weise durchstehen können. Nun sagt sie von sich, ich habe in Jesus den Sinn meines Lebens und Hoffnung gefunden. Endgültiges ist an ihr und auch an ihrem Kind geschehen. Zum Schluss, Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Deshalb ist es heilsam für seine Gemeinde, auch segensvoll für die Menschen, zu denen wir gesandt sind, und tröstlich für uns selbst, uns an seine Prioritäten, an das, dem Jesus den Vorrang gibt, an das, was bei ihm Vorfahrt hat, sich daran zu halten. Heilsam für seine Gemeinde, segensvoll für die Menschen, zu denen wir gesandt sind, und tröstlich für uns selbst. Amen.